Ich wache mit dem Gefühl auf, dass Mom tot ist. Was habe ich geträumt? Ich erinnere mich nur an Fetzen. In unserem alten Haus fiel irgendwo eine Tür zu und Papa war noch da. Da war dasselbe zischende Flüstern wie in den letzten Monaten. Ein Auto, quietschende Reifen. Oder ist das etwa kein Traum? Ich knipse die Lampe neben meinem Bett an, greife nach dem Glas Wasser, das immer auf dem Nachttisch steht, und trinke es in einem Zug aus. Mir ist gleichzeitig kalt und heiß. Vielleicht bin ich krank. Am liebsten würde ich jetzt zu ihr gehen, aber ich traue mich nicht. Ich nehme mein Handy und schaue auf WhatsApp nach. Keine Nachrichten. Ich habe vor vielen Dingen Angst. Dass Mama wirklich tot ist. Dass ich wieder Blasenentzündung habe. Dass Mies mich nicht mehr beachtet. Dass wir ganz bei Papa wohnen müssen. Dass Mama wirklich kein Geld mehr hat und wir auf der Straße landen. Keine Ahnung, wie ich auf den ganzen Quatsch komme. Dann ist es, als könnte ich nicht mehr atmen. Als wäre irgendwas mit der Luft im Haus, Kohlenmonoxid. Mama und Luke und Wammes sind schon tot und ich sollte jetzt aufstehen, um mein Fenster zu öffnen, sonst sterbe ich auch. Mir ist schwindelig, darum muss ich an die Geschichte über Morde im Familienkreis denken, dass Mama mich und Luke betäubt hat, aber auch an das, was mein Niederländischlehrer gesagt hat, dass ich zu viel Fantasie habe und er sich manchmal um mich sorgt. Deine Eltern müssen sich klar machen, welchen Schaden sie bei ihren Kindern anrichten. Ich steige geräuschlos aus dem Bett und öffne das Fenster. Die kalte Nachtluft sorgt dafür, dass mein Kopf wieder klar wird. Alles ist natürlich, wie es sein soll. Auf der Straße ist es dunkel und still. Mamas Auto steht vor der Tür. Lukes Fahrrad liegt im Garten. Ich habe einfach Angst vor unserem neuen Leben in diesem zugigen Viertel ohne Gras und Bäume direkt an der Autobahn. Nachts kann ich mir Sachen eingestehen, auf die ich tagsüber gar nicht kommen würde. Zum Beispiel, dass ich meinem Niederländischlehrer gern sagen würde, dass seine Meinung mir auch nicht weiterhilft. Ich weiß selbst, dass meine Eltern uns schaden. So wie ich auch weiß, dass sie das nicht mit Absicht tun. Aber was sollen wir machen? Wir sind zwischen ihnen gefangen, hören zu, schweigen und warten. Jede Woche packen wir unsere Rucksäcke und geben Acht, dass nichts fehlt, dann ist nämlich der Teufel los. Wir sind die Eltern unserer Eltern geworden. Wir besänftigen ihre Gefühle, beschwichtigen ihren Zorn, bewegen uns immer an den Rändern ihres Hasses. Wir fallen ihnen besser nicht auch noch lästig, denn der kleinste Anstoß kann zum nächsten Krieg führen.
Ich steige neben ihm ins Auto ein. Als er sich vorbeugt, um mich zu küssen, zucke ich zurück. Er tut, als bemerkte er meine Kälte gar nicht. Aber aus der Art, wie er Gas gibt, entnehme ich, dass er gereizt ist. »Erzähl«, sagt er, während er zu schnell durch die verkehrsberuhigten Straßen unseres noch im Bau befindlichen Viertels fährt. »Was ist so furchtbar dringend?«
»Fährst du bitte nicht so schnell? Wir müssen nirgends hin. Wir können auch kurz irgendwo parken und im Auto reden.«
»Das ist ein bisschen ungemütlich. Warum nicht bei dir oder mir?«
»Ich habe Angst. Ich möchte es hinter mich bringen und ich will ihn auf keinen Fall in der Nähe meiner Kinder haben oder mit ihm allein im Haus sein.« Er biegt nach links auf die Bundesstraße ab und tritt noch stärker aufs Gas. »Bitte, geht es auch langsamer?« »Ich weiß, dass ich das nicht sagen durfte. Das Dümmste, was man bei ihm machen kann, ist ihm zu zeigen, dass man Angst hat. Das kleinste Anzeichen ist zu viel. Er lacht lauthals und jagt den Motor auf 110 Stundenkilometer hoch. Es könnten Kinder ohne Fahrradlicht unterwegs sein oder Leute, die ihren Hund ausführen.
Das wäre dann ziemlich dumm von Ihnen, so mitten in der Nacht auf einer unbeleuchteten Straße.
Er legt die Hand auf mein Knie.
Hast du Angst?
Ja, sage ich.
Ach, Bohnenstängelchen, das brauchst du doch nicht. Auf einmal steigt er voll auf die Bremse und hält den Wagen am Straßenrand an. Also schön, was genau möchtest du loswerden?
Ich presse meine Hände an die Schläfen. Seinetwegen habe ich Tage, Wochen, vielleicht Monate nicht mehr richtig geschlafen. Inzwischen bin ich so müde, dass ich fast nicht mehr denken kann. Ich bin zutiefst verwirrt, fange ich an. Weshalb? Wegen mir? Ist doch logisch. Wir beide, das ist der Wahnsinn. Echt Champions League. Aber es tut mir nicht gut. Ich vernachlässige meine Kinder und meine Arbeit leidet darunter. Meine Gesundheit. Deine dauernden Spielchen. Dafür bin ich nicht gemacht. Erst jetzt sieht er mich richtig an. Seine Augen leuchten im Dunkeln wie zwei glühende Kohlen. Er faltet die Hände vor dem Gesicht und atmet tief ein. Was genau willst du sagen? Wie immer, wenn wir uns treffen, scheint mein Gehirn auf die Größe einer Rosine zu schrumpfen. Mein Mund ist trocken, die Hände werden feucht und am liebsten würde ich vor ihm niederknien und um Vergebung bitten. Vergebung wofür? Ich habe keine Ahnung. Er gibt mir das Gefühl, ständig alles falsch zu machen. Diese Beziehung tut mir nicht gut, presse ich mit Mühe hervor. Beziehung? Ich meine das, was zwischen uns ist. Du nennst das eine Beziehung? Das ist der Moment, in dem er die Kontrolle über das Gespräch übernimmt. Er hat einen Aufhänger gefunden und richtet ihn gegen mich. Nenn es, wie du willst, es muss aufhören, bricht es aus mir hervor. Gut gemacht, rede ich mir zu. Es ist egal, wie das Gespräch verläuft, solange das Ergebnis lautet, dass es zwischen uns aus ist. Er fängt an zu lachen. Ach, Bohnenstängelchen! Wie kann man einen Menschen, den man liebt, Bohnenstangen nennen? Er legt den Arm um mich, aber ich zucke zurück, wie von einem elektrischen Schlag getroffen. Du meine Güte, hast du etwa Angst vor mir? Meine Furcht grenzt jetzt an Panik. Gleichzeitig will ich, dass er die Führung übernimmt. Ich fürchte, mich sonst völlig zu verlieren. Hör zu, beginne ich meinen seit Wochen eingeübten Wortschwall. Ich mache Schluss. Diesmal wirklich. Es ist vorbei. Und wenn du irgendwas für mich empfindest, dann hältst du dich daran. Also keine Anrufe mehr, keine WhatsApp-Nachrichten und du tauchst auch bitte nicht mehr einfach vor meiner Tür auf. Ich brauche Ruhe. Und meine Kinder brauchen mich. Mir wird das alles zu viel. Entschuldige. Er legt die Stirn aufs Steuer. Meine Hand ist an der Autotür. Ich versuche, sie zu öffnen, aber er hat sie verriegelt. Was hast du vor, Bohnenstange? Dachtest du, du könntest mich mal eben am Straßenrand zum Teufel schicken? Meine Güte. Er lässt den Wagen an und gibt Gas, bis der Motor aufheult. Das, was jetzt kommt, habe ich alles mir selbst zuzuschreiben, schießt es mir durch den Kopf. Ich sehe die Gesichter meiner Kinder vor mir, als Babys, tapsige Kleinkinder, Schulkinder und so, wie sie jetzt sind, heranwachsend bzw. vorpubertär. Ich stelle mir ihre schlaksigen Körper vor und kann sie fast riechen, ihre Deos vermischt mit Schweiß. Lass es gut sein, Chodrit, bitte, bring mich zurück. Meine Kinder sind allein zu Hause, ich muss zu meinen Kindern. Du kotzt mich an mit deinen Kindern. Wieso versteckst du dich immer hinter ihnen? Wenn du mich nicht mehr willst, sag's doch einfach. Wir haben doch schon 1000 Mal darüber geredet. Du weißt, dass ich mit den Kindern eine Vereinbarung habe. Ich werde sie keinem neuen Mann vorstellen, ehe sie dazu bereit sind. Sie müssen schon genug wegstecken. Und das, was wir miteinander haben, du sagst ja selbst, es ist keine Beziehung. Es ist eine Art zutiefst krankes, giftiges, eine Art Virus oder eine psychotische Einbildung. Genau das denke ich manchmal, dass du gar nicht wirklich existierst. Ich rede schnell, als könnte ich ihn dadurch beschwören, seinen Fahrstil zu ändern, als ob irgendetwas von dem, was ich sage, bei ihm ankäme. Wir fahren von der Hauptstraße auf eine Art Pfad und rumpeln über Bodenwellen und Schlaglöcher. Ich rede mir ein, dass er mich schon nicht umbringen wird. So ist er eben. Ich kenne Chod. Er ist ein impulsiver, seltsamer Mensch und ich muss von ihm loskommen, aber wir sind hier nicht in irgendeiner Netflix-Serie. Über kurz oder lang wird er anhalten und den Motor abstellen. Und dann streiten wir und danach werde ich ihn irgendwie überzeugen können, dass er mich nach Hause bringen muss. Er ist letztlich kein schlechter Mensch.
Ich werde jeden Morgen davon geweckt, dass meine Mutter das Radio einschaltet. Sie kann Stille nicht leiden. Aber heute bleibt alles ruhig. Das ist seltsam. Ich schaue auf mein Handy. 71 Nachrichten. Von ihr keine einzige, dafür eine von Papp. Schlaf gut, liebe Lisi, ich vermisse euch. Es ist 9 Uhr und mein Magen knurrt. Sie geht natürlich mit Wammes Gassi. Ich stehe auf, angle mit den Zehen nach meinen Tigerpantoffeln und schlüpfe in den Morgenmantel, ebenfalls Tigerdruck. Er knistert beim Tragen, synthetisch wie Hölle. Das Zimmer meines Bruders ist leer. Ich gehe hinunter ins Erdgeschoss. Luke sitzt im Pyjama auf dem Sofa, Kopfhörer auf den Ohren und in der Hand sein Gameboy. Er riecht nach Kuchen. Ich nehme ihm die Kopfhörer ab. Mann, Lies, blöde Kuh! Du bist so erbärmlich. Ist Mom mit Wammes spazieren? Woher soll ich das wissen? Selber erbärmlich! Die Gardinen sind noch zugezogen. Auf dem Tisch neben ihrem Laptop sehe ich ein Glas Rotwein und einen Aschenbecher mit einer halbgerauchten Zigarette. Mom raucht schon seit Jahren nicht mehr, behauptet sie wenigstens. Vielleicht hatte sie Besuch von jemandem. Aber dann stünden hier zwei Gläser. Ich höre Wammes. Er springt gegen die Spülküchentür und kratzt. Ich befreie ihn und werde mit begeisterten Freudensprüngen und Fiepsern belohnt. Ja, wo ist denn die Mama? Hey? Wammes und ich gehen querfeldein. Ich trage Mams Jogginganzug. Er lag am Fußende ihres Betts. Ich habe an den Kissen und am Betttuch gerochen, ob sie dort geschlafen hat. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade besonders anstelle. Das sagt sie oft. Stell dich nicht so an. Und dass ich zu viel Fantasie hätte. Wenn ich nachher nach Hause komme, ist der Tisch gedeckt und sie hat Croissants geholt. Oder vielleicht hat sie gestern irgendwann gesagt, sie müsste ganz früh arbeiten gehen und ich hab's vergessen. Aber ihr Auto steht vor dem Haus und ihr Fahrrad lehnt am Zaun. Sehr weit weg kann sie nicht sein. Ich drücke ihre Nummer. Sie hebt nicht ab. Es ist kalt. Wolkenloser Himmel. Wammes springt und rennt und purzelt übers Gras. Er erledigt sein Geschäft zum Glück im Gebüsch und ich schlendere mit der Hand in der Hosentasche und dem Telefon in der Hand weiter, obwohl mir das komisch vorkommt und ich mich frage, ob ich nicht Papp anrufen müsste. Ich halte das für eine ganz schlechte Idee, höre ich Mamas Stimme sagen. Sie und Papp hassen sich, auch wenn sie es nicht laut sagen. Laut sagen sie, dass sie einander nur Gutes wünschen, aber leider nicht in allen Dingen derselben Meinung sind oder dass sie den anderen nicht wirklich verstehen. Einmal hat Papp auch gesagt, meine Mutter zu heiraten sei der größte Irrtum seines Lebens gewesen. Später hat er es abgestritten. Sind Luke und ich dann auch Irrtümer? Hatte ich gefragt. Nein, natürlich nicht. Ihr seid das Beste, was mir je passiert ist. Das kam mir seltsam vor. Ich meine, wie kann man gleichzeitig ein Riesenirrtum und das Beste überhaupt sein? Das habe ich aber nicht laut ausgesprochen, denn von dieser Art von Gesprächen bekomme ich immer ein ungutes Gefühl. Deshalb rufe ich ihn auch nicht an. Ich will ihm keine Gelegenheit geben, über Mama herzuziehen. Ich drücke nochmal ihre Nummer. Wahrscheinlich ist sie gerade mit irgendetwas beschäftigt. Einer ihrer Patienten, die sie Klienten nennt, hat angerufen. Irgendein Notfall. Aber dann hätte sie einen Zettel hinterlassen oder uns eine Nachricht geschickt. Oder der Notfall war so groß, dass ihr dafür keine Zeit blieb. Ein Selbstmord, eine Psychose. Mamas Patienten sind verrückt. Sie selber ist auch verrückt. Ich höre die Stimme meines Vaters. Ich wünschte, das würde mal aufhören, dieses Gekeife in meinem Kopf. Zu Hause ist sie nicht. Keine Croissants, kein Zettel. Ich stelle Wammes sein Futter hin und setze Teewasser auf. Frage Luke, ob er einen Sandwich-Toast möchte. Ich schmiere Butter auf die alten Brotscheiben und belege sie mit Käse. War da nicht irgendein Geräusch heute Nacht? Der Fernseher, daran erinnere ich mich. In diesem Haus hört man jedes Geräusch. Wammes hat kurz gebellt und Mom rief von irgendwo, er solle die Klappe halten. Dass sie nach oben kam, um mir einen Gute-Nacht-Kuss zu geben, kam mir seltsam vor. Ich bin kein Kind mehr, sondern 15. Da wird man nicht mehr mit einem Gute-Nacht-Kuss schlafen gelegt. Mom sagte, dass ihr solche Regeln egal sind und dass ich es später nicht mehr seltsam finden, sondern sogar froh sein werde, diese Erinnerungen zu haben. Wieso sagt sie sowas? Luke scheint völlig unbesorgt. Ich möchte, dass es so bleibt. Ich gebe ihm seinen Sandwich-Toast und seinen Tee, dazu ein paar Scheibchen Banane. »Ich mag keine Bananen«, sagt er. »Das weißt du doch!« »Nein«, sage ich, »das weiß ich nicht.« »Ist es seltsam, wenn man solche Dinge nicht weiß?« Luke ist eine Art Schatten. Mom hat ihn untersuchen lassen, aber anscheinend fehlt ihm nichts. Luke sei anders. Laut Papp ist das Unsinn. Er sagt, dass Mom ihn höchstens anders gemacht hat durch das ewige Psychologisieren. Papp findet, ein Fußballverein genau das Richtige für Luke und Mom sagt, dass er vielleicht homosexuell ist. Es nervt mich, dass man immer irgendwas sein muss. Luke ist einfach Luke. Ich koche mir Kaffee und schalte das Radio ein. Meistens nervt mich diese Angewohnheit von Mom, aber heute habe ich selber Angst vor der Stille. Jetzt, wo das Radio läuft, ist es fast, als wäre sie im Haus. Es ist 10 Uhr. Ich kuschele mich in Mamas Sessel und scrolle durch mein Handy. Die Chats meiner Freunde sind mäßig spannend. In die WhatsApp-Gruppe, die aus Papp, Luke und mir und seiner Freundin Laura besteht, hat er ein Foto von uns Vieren geschickt, das ich gleich wieder lösche. Auf Facebook Messenger sehe ich, dass Mom zuletzt um 10:30 online war. Laura hat das Foto von uns Vieren auf Instagram gepostet und dazu getextet, eine glückliche, moderne Familie. Papp hat mit einem Herz geantwortet. Die restlichen Kommentare stammen alle von Lauras Verwandtschaft. Du hast es ja so verdient, Liebes. Ich frage mich, ob Mom das auch gesehen hat. Es tut irgendwo im Herzen weh. Ich drücke ihre Nummer. Aus der Diele höre ich Telefonläuten. Einen Moment lang glaube ich, dass sie zu Hause ist. Sie schließt die Tür, schlüpft aus dem Mantel, zupft vor dem Spiegel ihre dunklen Wuschellocken in Form, sucht hektisch alle Taschen nach ihrem Telefon ab. Ich gehe an die Tür. Ihre Handtasche hängt am Treppengeländer. Das Läuten kommt aus der Tasche. Ab wann stimmt wirklich etwas nicht? Vielleicht ist sie bei jemandem aus unserer Straße zum Café eingeladen. Das wäre ungewöhnlich, da wir erst vor kurzem hierher gezogen sind. Luke, leg das doch mal weg! Ich nehme die Fernbedienung und schalte den Fernseher aus. Eine Zombie-Miene starrt mich an. Hast du Mom irgendwo gesehen? Nein, liegt sie denn nicht noch im Bett? Nein. Sie ist sicher irgendwo. Ja. Klar. Ich will ihm keine Angst machen. Ich habe sie heute Nacht gesehen, in meinem Zimmer. Sie hat mir einen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Mir auch. Und hat sie sonst noch irgendwas gesagt? Nur schlaf gut. War sie irgendwie seltsam? Nein. Ich weiß nicht. Sie war wie immer.